Vor einigen Jahren wurde in Süddeutschland ein bekannter Mann beerdigt. Man nannte ihn Mr. Mercedes. Werner Niefer war jahrelang Chef von Daimler-Benz gewesen und er schied Mitte 1993 aus einem Unternehmen aus, in das er mal als Lehrling und Werkzeugmacher eingetreten war. Kurz vor seinem Ausscheiden machte die Zeitschrift Wirtschaftswoche ein Interview mit Herrn Niefer und ich lese Ihnen mal die letzten Fragen des Chefredakteurs vor, die er Herrn Niefer stellte. Er sagte, Sie sind ein Energiebündel. Was machen Sie denn mit Ihrer Kraft im Ruhestand? Und Niefer sagt, ich habe auch weiterhin zu tun. Ich bleibe Koordinator für die GUS-Staaten und Nahost. Ich werde voraussichtlich in den Aufsichtsrat und dann schreibt er bababab. Dann fragt der Journalist zurück, also auch in Zukunft keine privaten Beschäftigungen. Und Niefer sagt, doch, ich will wieder Segel fliegen und endlich mal wieder richtig Bücher lesen. Dann fragt der Journalist nochmal zurück, was schwebt Ihnen denn da zum Beispiel vor? Und Niefer sagt, ich glaube erstmal die Bibel, um mich von diesem Tagesdenken zu lösen. Doch erstaunlich, dass einer der bekanntesten deutschen Wirtschaftsführer die Bibel in die Hand nimmt, um wieder klar geradeaus denken zu können. Das tun übrigens mehr Leute, als sie ahnen. Und es werden zunehmend mehr. Niefer nahm die Bibel in die Hand, wie er sagte, um sich von diesem Tagesgeschehen zu lösen. Die Bibel hat sehr wohl etwas zu sagen für Menschen, die in einer Welt leben, die aus den Fugen gerät. Das Neue Testament hat sehr viel zu unserem Thema zu sagen. Den geistigen Führern seiner Zeit sagte Jesus einmal, ihr könnt das Aussehen des Himmels beurteilen und schließt daraus, wie das Wetter wird. Warum versteht ihr dann nicht, was die Ereignisse dieser Zeit euch ankündigen? In unserer Sprache übersetzt hätte er gesagt, habt ihr keine Frühwarnsysteme? Es dürfte innerhalb der uns bekannten Menschheitsgeschichte kaum jemals eine andere Zeit gegeben haben, in der die Zeichen der Zeit dichter und bedrängter platziert waren als heute. Sie könnten jedes Adjektiv für unsere Zeit finden, nur nicht das Adjektiv langweilig. Meine Frau und ich, wir haben vor nicht allzu langer Zeit mal eine ausgedehnte Reise durch Ostasien unternommen. Und ich konnte da mal wieder viel von dem aufnehmen, was unsere Welt so bunt macht und was diesen Umbruch anheizt. Und was dieses Thema von heute Abend zu einem Thema macht. Ich wusste natürlich vorher schon, das wissen viele von Ihnen auch, dass die Uhren in Asien sehr viel schneller gehen als in Europa. Aber dass unsere Welt im Umbruch ist. Und wie sehr und wie schnell sich derzeit die drei Teile der Triade auseinanderdriften, Nordamerika, Europa und der pazifische Raum, das wird eigentlich sehr eindrucksvoll, wenn man in diese anderen Teile der Triade hineingeht. Wir Europäer leisten uns in der Regel immer noch eine Art von bemerkenswerter Selbstgefälligkeit und Überheblichkeit diesen beiden anderen Teilen der Welt gegenüber. Wir meinen immer noch, Europa sei der Nabel der Welt. Wir müssen lernen, dass das möglicherweise in der Zukunft nicht mehr der Fall sein wird. Bei einem Abendessen in einem Hotel in Jakarta erzählte uns ein Amerikaner eine Begebenheit, die sich gerade kurz vorher zugetragen hatte. Er war auf einer Kreuzfahrt in der Südsee gewesen und unter den Gästen dieses schönen Schiffes war auch der Ministerpräsident der Fidschi-Inseln gewesen. Und an einem Abend in der Bar frotzelten einige Europäer und Amerikaner auf eine etwas lieblose Weise mit diesem Mann herum, dass es doch gar nicht so lange her sei, dass es auf den Fidschi-Inseln noch Kannibalen gegeben hätte. Und sie fragten ihn, wie man dort so schnell zivilisierte Menschen produzieren könnte. Am nächsten Abend hatte der Kapitän des großen Schiffes zu einem Dinner eingeladen und ungefähr die gleichen Leute saßen jetzt wieder zusammen am gleichen Tisch. Jedem Gast wurde die große Speisekarte gereicht. Der Ministerpräsident der Fidschi-Inseln studierte seine Karte einige Zeit lang, gab sie dann dem bedienenden Steward zurück und sagte, ich mag das alles nicht, geben Sie mir die Passagierliste. Lassen Sie mich bei diesem Bild nochmal eine Zeit lang weinen. Europa ist ja schon lange kein Kriegsschiff mehr. Wir sind nicht mehr kriegerisch. Wir Europäer fahren mit einem Luxusdampfer durch die Welt und wir interessieren uns eigentlich viel mehr für die richtige Temperatur des ausgeschenkten Weins als für die Fahrtüchtigkeit des Dampfers oder für den Preis des einzukaufenden Dieselöls. Und wir bemerken eigentlich gar nicht, dass insbesondere die Industrieländer des asiatischen Raums längst unsere Passagierlisten studieren. Es gibt auch so etwas wie wirtschaftlichen Kannibalismus. dass sie dort drüben derzeit einiges an die Wand gefahren haben. Das sollte uns nicht allzu lange glücklich schätzen. Die werden sich schon wiederholen. Aber das Thema von heute Abend ist ein Thema, wie gesagt, was uns alle angeht. Ich möchte versuchen, die Inhalte dieses Themas anhand von zwei Fragen überzubringen. Zunächst mal möchte ich der Frage nachgehen, wie sieht denn die globale Umbruchssituation aus? Was ändert sich denn alles und was wird sich alles noch ändern? Und da möchte ich als zweitens der Frage nachgehen, welche Konsequenzen sollten wir aus diesen Änderungen ziehen? Gibt es so etwas wie Wegzeichen durch die doch recht hürdenreiche Landschaft der Zukunft? Und könnte vielleicht unsere europäische Kulturbasis, könnte das Christentum eine Antwort für uns bereit haben? Hat die Bibel etwas dazu zu sagen? Das, was Europa kulturell ist, ist es durch das Christentum. Und in schwierigen Zeiten ist man immer gut beraten, sich wieder mal auf die Basis seiner Kultur zu besinnen. Ich darf Sie daran erinnern, man kann zwar aus einer Kirche austreten, aber nicht aus einer Kultur. Lassen Sie mich mal mit der ersten Frage beginnen. Was ändert sich denn alles und was wird sich denn noch ändern? Ich möchte bei diesem ersten Part um Ihre Nachsicht bitten. Was ich hier sage, wird zum großen Teil sehr skizzenhaft sein. Ich male in den meisten Fällen mit dem breiten Pinsel von Van Gogh und nicht mit dem spitzen Stift von Dürer. Und manches wird sehr plakativ sein, aber immer, wenn es sich um Daten und Fakten dreht, ist es gewissenhaft recherchiert. Dieser erste Teil wird Sie nicht sehr beruhigen. Ich will Sie auch nicht beruhigen. Ich will Sie beunruhigen. Wir sind nicht beunruhigt genug über das, was um uns herum vorgeht. Wir müssen uns vor Augen halten, dass wir in einer Zeit leben, in der wir sehr aufmerksam wahrnehmen müssen, was um uns herum vorgeht. Deshalb sollten Sie auch diesen Abend gut nützen. Dieser Abend ist nicht daran dazu gedacht, uns gegenseitig interessante Anregungen zu geben. Unser intellektueller Konsum ist oft ohnehin ausreichend. Betrachten Sie doch diesen Abend bitte als eine gute Gelegenheit, Ihre persönliche Lebensplanung mal wieder neu zu überdenken. Kann ich anhand dessen, was da alle so auf uns zukommt, in allen meinen Teilen meines Lebens so weiterleben wie bisher? Oder müsste ich da vielleicht einige Voraussetzungen revidieren oder einige Ziele neu stecken? Fragen Sie sich das doch mal. Denn wir werden schon andere Dinge in der Zukunft anders tun müssen. Wir haben unser Thema genannt Welt im Umbruch. Und damit sind wir schon bei einer wichtigen Dimension dieses Themas. Wir leben nicht in einer Welt, in der derzeit dort und dort und dort einiges aus den Fugen geht, was man dort und dort und dort reparieren könnte. Dem ist nicht so. Das ganze System Welt ist im Umbruch. Und wenn sich ein System ändert, dann kann man das nicht reparieren. Dann muss man zunächst mal zur Kenntnis nehmen, was sich hier abspielt, und sich fragen, können wir uns in diesen Prozess mit einbringen? Ich möchte das sehr, sehr deutlich machen. Was derzeit in dieser Welt passiert, ist nicht reparierbar. Es ist ein irreversibler Prozess, der nur in eine Richtung geht. Es ist wahrscheinlich sogar ein stochastischer Prozess. Das heißt, ein von uns nicht beeinflussbarer Prozess. Und wenn man sich das vor Augen hält, dann muss man sich darauf einrichten, was man damit tut. Auch die Chancen von Risiken und Risiken, die wir vor uns haben, werden nicht die gleichen sein wie gestern. Wir werden neue Chancen haben, die wir bisher nie als Chancen erkannt haben. Und wir werden neue Risiken haben, die wir bisher nicht als Risiken erkannt haben. Ich weiß nicht, ob Sie die Geschichte der beiden amerikanischen Großwildjäger kennen, die im Norden Kanadas unterwegs waren, um Bären zu jagen. Sie hatten seit Tagen schon keinen Bären mehr gesehen und sitzen an einem Abend vor ihrem Lagerfeuer am Zelt, bis sie plötzlich merken, dass sich ein großer Grizzly ihrer Lagerstätte nähert. Da springt der eine von beiden auf, rast ins Zelt, macht seinen Rucksack auf und zieht sich ein paar neue Laufschuhe an. Und da fragt ihn der andere, glaubst du wirklich, dass du mit den Dingen den Bär weglaufen kannst? Da sagt er natürlich nicht, ich muss ja nur schneller sein als du. Das ist eine typische Chance der Zukunft. Wir werden in einigen Parts schneller sein müssen als die anderen oder wir werden halt aufgefressen werden. In der Wirtschaft haben wir das schon längst begriffen. Die Politiker haben das noch nicht begriffen. Können Sie sich noch erinnern, wann das letzte Jahr war, an dem wir alle meinten, jetzt sei alles in Ordnung? Schade, dass wir die Zeitungen von damals nicht aufgehoben haben. Nein, das war 1990. Der Kommunismus war tot. Gorbatschow war noch am Ruder als Garant dafür, dass jetzt alles in die richtige Richtung läuft. Saddam Hussein war noch nicht aktiv geworden. Die tiefgehende Rezession war noch nicht da. Die Preise für die deutsche Wiedervereinigung waren noch nicht bekannt. Jugoslawien hielt noch zusammen. Erinnern Sie sich noch? Damals haben wir gedacht, jetzt haben wir es. Und es wurde damals euphorisch beschrieben, was wir alles erwarten können. Was passierte dann nach 1990? Viele Menschen unserer westlichen Wohlstandsgesellschaft schmissen damals offenbar einen Teil ihres Realitätssinns über Bord. Sie gaben sich dem Wunschdenken hin, dass jetzt in der ehemaligen UdSSR und in den Satellitenstaaten alles in die richtige Richtung läuft. Viele Leute glaubten damals, jetzt würde ganz Europa so werden wie die Schweiz. Wir würden alle demokratisch werden, wir würden frei wählen, das würde alles kapitalistisch werden, es würde jetzt eine freie Marktwirtschaft überall kommen. Wir würden politisch, partnerschaftlich agieren und vernünftig sein. Es war unglaublich, was damals alles zusammengeschrieben wurde. Wir hatten eine Art von Paradiesvision. Wir dachten, jetzt haben wir alles im Griff, jetzt haben wir den Fahrplan in eine sichere Zukunft ausgedruckt in der Tasche. Was das Schlimme war, wir begannen damals eigentlich Zukunft aufzugeben. Wir begannen Zukunft zu konsumieren. Wir investierten nicht mehr, kaum noch in Zukunft. Wir haben aus lauter Freude, dass jetzt alles so gut ging, haben wir Zukunft konsumiert. Wir in Europa, nicht in den beiden anderen Teilen der Triade. Ich darf Sie daran erinnern, dass in Nordamerika zwischen 1990 und heute mehr als doppelt so viele neue Arbeitsplätze entstanden, wie in Europa verloren gegangen sind. Dort hat man offensichtlich schon in Zukunft investiert. Das war ein gravierendes Problem der Europäer, dass sie sich, als es gut ging, irgendwie sich von der Zukunft verabschiedeten. Das war ein Fehler. In einer Zeit vieler schneller Änderungen fällt ein riskantes Phänomen immer wieder auf, besonders hier bei uns in Europa. Ich meine das scheinbare Nicht-Funktionieren unserer wichtigsten Frühwarnsysteme. Ich habe mich oft gefragt, warum kriegen wir das nicht mit, was da passiert? Warum lassen wir uns nicht sensibilisieren für Dinge, die so ganz langsam silhouettenhaft am Horizont erscheinen? Viele Länder geben bekanntlich sehr viel Geld aus für hochprofessionelle Intelligence-Systeme, für Nachrichtendienste mit großen Datenbanken, mit extrem teuren Spionagestrukturen, Trendberechnungen, Szenarioerstellungen und alle diese teuren Sachen. Was wird eigentlich daraus? Haben die wichtigsten Prozesse, Entwicklungen und Unfälle der letzten Jahre verpasst? Haben sie sie nicht richtig verstanden? Haben sie sie nur nicht umgesetzt? Haben sie einfach versäumt, was da passierte? Schauen Sie, es gibt viele Dinge, die hätten wir wissen müssen. Wir hätten wissen müssen, dass der Zerfall des Kommunismus zu Chaos führt, zu teuren Dingen. Wir hätten wissen müssen, dass das Ende der DDR für Westdeutschland sehr teuer werden wird. Wir wussten doch, in welchem Zustand der Laden war. Wir hätten wissen müssen, dass der Zerfall Jugoslawien zu einem endlosen Chaos führt und vielleicht irgendwann mal zu einer Head-on-Collision mit dem Islam. Wir hätten wissen müssen, dass ein nicht zu Ende geführter Golfkrieg keinen Frieden bedeutet. Wir hätten wissen müssen, dass eine energische Forcierung von Informationstechnik Arbeitsplätze breit vernichten wird. Wir hätten wissen müssen, dass die Globalisierung nicht zu Harmonie, sondern zu Kontrastbildung führt. Wir hätten das eigentlich alles wissen müssen. Auch unsere geistig-seelischen Frühwarnsysteme funktionieren nicht so gut. Ich kenne so unendlich viele Manager, die müssten eigentlich wissen, dass ihren Ehen allmählich auseinanderbröseln, dass sie bald ihre Kinder nicht mehr kennen werden. Und auch da funktionieren die Frühwarnsysteme nicht. In Europa haben wir einfach einige Dinge zu verdauen, die andere Teile der Welt in der Form nicht zu verdauen haben. Der Fall der Mauer und der Kollaps des Kommunismus war der Auslöser für einen der gewaltigsten Umbruchprozesse, die diese Welt jemals erlebt hat. Vielleicht viel bedeutender als die sogenannte industrielle Revolution. Wir werden mit der Beendigung dieses größten humanistischen Experimentes, die Welt jemals durchgemacht hat, noch weit bis in das nächste Jahrtausend zu tun haben. Die Mauer war für uns in Westeuropa ein Segen. Sie war für uns ein Naturschutzpark. Hinter der Mauer haben wir hervorragend gelebt. Alles das, was uns heute Mühe macht, war alles hinter der Mauer. Billige Arbeit, organisierte Kriminalität, billige Produkte, Flüchtlinge, das war alles hinter der Mauer. Plötzlich war die Mauer weg und es kam alles herüber. Und mit einem Schlag wurde deutlich, dass viele Manager Schönwetterkapitäne waren und wirkliche Konflikte nicht managen konnten. Ich bin derzeit Managementberater und Coach und ich beschäftige mich mit Managern, die ihre Sache nicht packen. Und es ist schon überwältigend, was da passiert. Nicht gut. Aber der eigentlich wirklich gravierende und bald alles verändernde Prozess, der sich durch alles hindurchzieht, ist eigentlich noch etwas anders. Es ist nämlich der Zerfall und der Zerbruch fast aller etablierten Strukturen, die bisher Kontrolle und Macht ausübten. Wir haben eine gravierende Änderung in dieser Welt auf dem Gebiet der Machtausübung. Dinge, die bisher den normalen Verlauf der Dinge garantierten. Viele dieser etablierten Strukturen können den Anspruch der intelligenten und verantwortungsbewussten Ausübung von Steuerung und Macht ohnehin schon lange nicht mehr aufrechterhalten. Ich meine damit zum Beispiel nationale Regierungen, Politiker, wenn Sie wollen. Wenn die Regierungen bedeutender Länder wie Mexiko, wie Kanada, wie Italien und Belgien eine Staatsverschuldung zulassen, die höher ist als das gesamte Bruttoinlandsprodukt ihrer Länder, dann gehören die eigentlich abgeschafft. Denn der Strukturzerfall dieser Länder ist damit vorprogrammiert. Die Regierungen Mexikos und Italiens sind eigentlich abgeschafft. Die eine durch das kolumbianische Drogenkartell und die andere durch die italienische Mafia. Gut, die Italiener können Dinge, die können wir nicht. Ich meine, wenn Sie Italien sich anschauen, ein Drittel der Regierung sitzt im Gefängnis, ein zweites Drittel wartet drauf und das dritte Drittel holt sich laufend Know-how bei dem ersten, wie man da nicht reinkommt. Ich meine, trotzdem ist das ein sehr labiles Gleichgewicht. Ich wollte manchmal, wir Deutschen hätten auch ein klein wenig von dieser Flexibilität, aber damit möchte ich wirklich keine Werturteile fällen. Aber darüber hinaus müssen wir davon ausgehen, dass heute bereits die Mafia-Machtkartelle Südamerikas, Russlands und Japans global mehr bewegen und mehr steuern und mehr Einfluss haben als zum Beispiel die Regierung aller westeuropäischen Länder. Machen wir uns da nichts vor. Darüber hinaus wird die Macht und der Einfluss der Nationalstaaten mehr und mehr ausgehöhlt durch eine rapide wachsende Ausbildung eines weltweiten Computer- und Kommunikationsnetzes. Es werden heute gigantische Geldmengen bereits elektronisch bewegt auf der Welt, ohne Kontrolle irgendeiner Aufsichtsbehörde oder Bank. Seit ungefähr 2 Jahren ist der internationale Drogenumsatz höher als der internationale Ölumsatz. Und wir verbrauchen sehr viel Öl auf der Welt. Und dass diese horrenden Geldsummen aus dem Drogenumsatz nicht zum Bau von Kindergärten verwendet werden, das wissen wir alle. Sie werden ausschließlich für politische Machtausübung benutzt. Hier passieren einfach Dinge, die müssen wir wahrnehmen. Die Mehrzahl aller Menschen, aber hier in unserem Teil der Welt, glaubt immer noch, dass nationale Regierungen das Schicksal der Welt bestimmen. Dem ist nicht so. Vergessen wir das so schnell wie möglich. Aber vergessen Sie auch nicht, dass wir alle es letztlich zugelassen haben, dass unsere Welt jetzt langsam aus den Fugen geht. Wir alle hatten einen kleinen Teil dabei. Unser langwährender Wohlstand hat uns viel gekostet. Er hat uns nicht nur faul gemacht, er hat uns nicht nur gedankenlos gemacht, er hat uns nicht nur den Biss genommen, sondern hat uns auch den Sinn für Wirklichkeit geraubt. Und das war ein teurer Preis. Und wir müssen einiges von dem wiederholen. Wir werden uns mehr und mehr einer letzten Wirklichkeit öffnen müssen, deren Macht größer ist als alle Mächte dieser Welt. Was mich am meisten immer wieder nachdenklich stimmt in unserer Welt von heute, ist das, dass wir in einer Welt leben, in der das Böse so offenbar und unkaschiert zutage tritt wie niemals zuvor. Und wir werden bald nichts mehr anderes übrig haben, als uns zu dem zu flüchten, der auch der Herr dieses Bösen ist, zu Gott selbst. Ich bin fest davon überzeugt. Die Zahl und die Menge der Risiken hat sich drastisch erhöht. Wir werden also nach Chancen Ausschau halten müssen. Jeder von uns, der sich auch nur mal peripher mit organisierter Kriminalität zu tun hatte oder auch nur angestreift ist, der weiß, dass hier Kräfte am Werk sind, die von einer angsteinflößenden Dynamik gespeist werden, die wegen ihrer menschenverachtenden Art letztlich nur diabolischen Ursprungs sein kann. Ich kenne Manager, die Angebote bekamen und die ihren Job gewechselt haben, weil sie einfach überleben wollten. Und wenn Sie sich vor Augen halten, dass selbst diejenigen großen internationalen Strukturen, von denen wir immer noch uns global Hoffnung versprechen, UNO, internationale Hilfsorganisation, bis hin zum Roten Kreuz, alle bereits an ihrer Peripherie mit in Mafia-Netzwerke einbezogen werden, dann fragen sich natürlich manchmal doch sehr, sehr grundsätzliche Fragen, wo die Fahrt wohl hingeht. Die Welt, in der die meisten von uns leben, heißt Europa. Und innerhalb der Wirtschaftstriade Nordamerika, Europa, Pazifisches Becken, hat Europa nun eben besondere Probleme. Wir haben Experimente unternommen, die haben die anderen nicht unternommen in dieser Art. Die derzeitige Umbruchssituation in Europa geht auf unser Strukturproblem zurück. Das ist ein milder Begriff für das, was wir vor uns haben. Es hat da einige sehr tiefgehende Änderungen gegeben, die uns sehr hart zugesetzt haben. Ich nenne Ihnen nur mal drei. Da ist einmal der Einfluss neuer Technologien, besonders der Informationstechnik, in fast allen Arbeits- und Lebensbereichen. Das hat unsere Welt total umgekrempelt und sie wird nie wieder die Welt werden von gestern. Moderne Technik hilft eben nicht nur bei der Arbeit, sie macht sie auch manchmal schwieriger oder schafft sie sogar ab. Dann haben wir seit einiger Zeit eine gnadenlose Verschärfung des globalen Wettbewerbs, der die früher verborgenen Schwächen von Staaten und Firmen ebenso gnadenlos sichtbar gemacht hat. Wenn sich Deutschland über lange Zeit für den Exportweltmeister hielt, dann stimmt das eigentlich nur bis zu dem Teil, dass wir bis vor 10 Jahren praktisch nur nach Europa hinein exportiert haben und wir haben auf dem Globus abgeladen, was in Europa nicht verkaufbar war. Heute ist aber der Wettbewerb ein globaler Wettbewerb. Es gibt heute Mitspieler, die haben wir früher nie gehabt. Und das ist schon hart. Und dann gibt es noch einen dritten Aspekt, der ist auch nicht gerade leicht, nämlich der zunehmend forcierte Abbau etablierter alter Grenzen. Unsere Welt ist praktisch grenzenlos geworden. Das hat zu einer sehr zunehmenden und immer weniger kontrollierbaren Mobilität geführt. Alles ist mobil geworden. Güter, Dienstleistungen, Drogen, Geld, Arbeit, Ideen, alles. Krankheiten, Viren, alles ist mobil geworden. Mit so viel Mobilität können wir noch nicht gut umgehen. Warum ist nun Europa von dem besonders betroffen? Nach dem Zweiten Weltkrieg ist hier bei uns in Europa ein für uns spezifisches System der gegenseitigen Abhängigkeit von Staat und Wirtschaft entstanden, das wegen seiner systemstabilisierenden Sozialstruktur unter uns sehr populär wurde. Wir haben uns eine Art von Risikoversicherung für die gesamte Gesellschaft geleistet. Es gibt nichts, gegen das wir uns nicht versichert haben. Wir haben eine Art von Gesellschafts-Vollkaskoversicherung uns geleistet. Und jeder weiß, wie teuer Vollkaskoversicherungen sind. Mit Hilfe von zum Teil riesigen Subventionen von künstlich am Leben gehaltenen unproduktiven Staatsunternehmen, von luxuriös ausgestatteten Altersversorgungen und Krankenversicherungen und von hohen Gehältern und hohen Ansprüchen hat sich ein sehr großer Teil Europas an einen sehr hohen Lebensstandard gewöhnt, der schon längst nicht mehr durch volkswirtschaftliche Leistungen abzudecken ist. Und die echte Konsequenz sind natürlich hohe Verschuldungsraten. Und was wir im Augenblick probieren, dass alle Länder nebeneinander, parallel zueinander, sich da wieder hinsparen, wo sie einig sein sollten, ist auch etwas, was wir vorher noch nie eingeübt haben. Wir haben unendlich viele Dinge, die haben wir nie eingeübt. Und das macht die Welt interessant und mühsam zugleich. Mittlerweile ist auch deutlich geworden, dass selbst unsere nobelsten Vorzeigeunternehmen, wie Daimler-Benz, wie Volkswagen, Philips, Michelin, die großen Italiener und viele andere, den derzeitigen tiefgreifenden Änderungen der Weltmärkte nicht mehr gewachsen sind. Wenn uns vor 5, 6, 7 Jahren jemand gesagt hätte, dass Daimler-Benz mal eine Bilanz hinlegen würde, wie im Jahr 1995 mit minus 5,7 Milliarden D-Mark Verlusten, hätten wir gelächelt. Das gibt es nicht. Wenn man den Amerikanern gesagt hätte, dass die bestverdienste Firma der Welt, IBM, mal ein Jahr mit minus 8 Milliarden Dollar Verluste abschließen würde, hätten die Amerikaner gelächelt. Das gibt es nicht. Es gibt es. Es wird noch mehr geben. Wir müssen uns daran gewöhnen, dass Dinge passieren, die bisher eben nicht passiert sind. Und wir müssen uns damit abfinden, irgendwie damit umzugehen. Nochmal, wir haben uns hier auf Dinge eingelassen, die sehr schwer zurückzudrehen sind. Ich darf Sie daran erinnern, Deutschland und Österreich gehört auch dazu, wir haben in unseren Ländern eine Art von grotesker Vermögensverteilung zugelassen. Die Summe aller Staatsschulden in Deutschland ist ungefähr so groß wie die Summe aller privaten Sparguthaben. Deutschland ist ein armes Land mit reichen Bürgern. Wenn wir alle Sparguthaben dem Staat überweisen würden, wäre der glatt. Aber das wollen wir natürlich auch nicht. Denn wir könnten uns schon vorstellen, dass der Staat besser mit unserem Geld umgeht. Aber wenn ich da noch mal ein paar Takte dazu sagen darf, nirgendwo entstanden so viele große, ineffiziente Staatsunternehmen wie in Europa. Es gibt es nicht in irgendeinem anderen Teil der Welt. Nirgendwo entstanden so viele teure, große, ineffiziente Beamtenstrukturen mit weltweit beispiellos luxuriösen Pensionsgeldern wie in Europa. Nirgendwo wurde zunehmend für so viel Geld, für zunehmend weniger Leistung, während so geringe Arbeitszeit bezahlt wie in Europa. Ich darf Sie daran erinnern, kein Land der Welt arbeitet teurer als Westdeutschland. Kein Land der Welt arbeitet weniger als Westdeutschland, bezogen auf Jahresarbeitszeit. Für die Kosten eines westdeutschen Arbeiters arbeiten derzeit 10 Ungarn, 17 Tschechen, 18 Polen, 38 Bulgaren und 70 Russen. Und ich glaube 100 Vietnamesen. Das ist für den globalen Wettbewerb nicht besonders gut. Das ist schwierig. Wir haben auch nicht genügend in unsere Zukunft investiert. Ich darf Sie mal da auch ein paar Zahlen nennen. Aus dem vorletzten Weltwissenschaftsbericht der UNO wurde zusammengestellt, Investitionen in Forschung und Entwicklung pro Staat, pro Einwohner pro Jahr. Japan 1230 D-Mark, USA 1055 D-Mark, Staaten der EU im Durchschnitt 527 D-Mark. Reicht nicht. Wir haben auch gefährliche Arbeitsteilungen zugelassen. Nehmen Sie mal das Fernsehen. USA produziert die Spielfilme, Asien produziert die Fernsehgeräte und Europa stellt die Zuschauer. Das ist keine gute Arbeitsteilung. Keine gute Arbeitsteilung. Das sind Dinge an uns vorbeigegangen, die hätten nie an uns vorbeigehen dürfen. Okay. Es wäre schon gut, wenn wir diese riskanten Entwicklungen zunächst mal bewusst zur Kenntnis nehmen. Als im 16. Jahrhundert die Spanier Südamerika eroberten, ereignete sich dort eines Tages ein tragischer, folgenschwerer Irrtum. Das ist Geschichte. Die Indianer Perus sahen eines Tages am Horizont des Pazifischen Ozeans die Segel der spanischen Eroberer auftauchen. Hielten das alles für eine Art von merkwürdiger Wettererscheinung und wandten sich deshalb wieder ihrer alltäglichen Arbeit zu. In ihrer beschränkten Erfahrungswelt waren Segelschiffe bisher noch nicht vorgekommen. Weil sie sich Änderungen in dieser ihrer Welt nicht vorstellen konnten, blendeten sie einfach aus, was nicht hineinpasste. Und sie ließen auf diese Art und Weise zu, dass die Katastrophe in ihr Land einbrach. Diese Menschen hatten offensichtlich eine Art von Paradies. Und sie konnten sich nicht vorstellen, dass ihr Paradies in Gefahr war. Auch wir leben in einem Paradies. Und auch wir müssen ausschauen nach Segelschiffen am Horizont. Alle Paradiese dieser Welt sind in Gefahr, angefangen von dem ersten. Unsere Paradiessehnsucht ist geblieben, das ist was Gutes. Aber wir müssen darauf achten, dass es uns nicht verloren geht. Lassen Sie mich zu der zweiten Frage vorstoßen, die wir uns stellen wollten. Welche Konsequenzen sollten wir aus diesen Änderungen ziehen, die die Welt bisher gravierend schon verändert haben und noch mehr verändern werden? Und wo würden wir anfangen, über diese Frage nachzudenken? Nochmal, ich glaube, dass es ein intelligenter Ansatz ist, dazu unsere gemeinsame europäische Kulturbasis herbeizuziehen. Eine Kulturbasis liefert immer Energie und Kraft und Sinn und Vision. Und das Christentum hat diesem Europa Kultur gegeben. Es hat ihm Kraft gegeben, es hat ihm Maßstäbe gegeben und es hat ihm Vision gegeben. Und wir können das nicht einfach so zur Seite stellen. Ich glaube, dass sich hier eine Chance verbirgt. Wir müssen lernen, intensiv, kritisch und vor allen Dingen vorurteilslos zu durchdenken, was da auf uns zukommt und welche Chancen und Risiken wir da vor uns haben. Die Fähigkeit, den Willen und vor allen Dingen den Mut zum kritischen Durchdenken unserer Zukunftswege haben allerdings nur sehr, sehr wenige Menschen. Ich kenne nicht sehr viele. Die meisten Menschen, die ich kenne, verdrängen Zukunft. Wer Zukunft verdrängt, der tut das in der Mehrzahl aller Fälle aus einem ganz bestimmten Grund. Weil er oder sie nicht aus der persönlichen Situation einer grundsätzlichen Geborgenheit herausdenken kann. Zu einer tief verankerten grundsätzlichen Geborgenheit gehört jedoch in jedem Fall eine höchste Autorität, die mir diese Geborgenheit verleiht. Eine Macht, die Geborgenheit geben kann. Diese Macht muss eine liebende Macht sein, sonst hätte ich Angst vor ihr. Diese Macht, diese liebende Macht, die Geborgenheit geben kann, verkörpert der Gott der Bibel, ganz und gar. Der Gott, der uns in Jesus Christus begegnet. Und dieser Jesus Christus hat uns sogar gesagt, dass wir zu dieser Macht Vater sagen dürfen. Wir sollten nie aufhören, darüber zu staunen, dass wir diesen Gott mit Vater anreden dürfen. Das ist etwas Gewaltiges. Für mich gibt es kein schöneres Bild für Geborgenheit, als diesen großen Gott mit Vater anreden zu dürfen. Ich war immer mal in vielen Situationen meines Lebens, wo ich nur noch sagen konnte, Vater wird es schon richtig machen. Und er hat es richtig gemacht. Es ist eine faszinierende Erfahrung zu erleben, dass der Gott, der mich gemacht hat, mich begleitet, in mein Leben hineinwirkt und Dinge wieder in Ordnung bringt, die ich nie hätte in Ordnung bringen können. Das ist eine unglaubliche Erfahrung. Schauen Sie, wir Menschen sind eigentlich seltsame Wesen. Wir versuchen immer wieder mal, die Quadratur des Kreises zu finden. Auf der einen Seite versuchen wir uns immer wieder von Autorität zu befreien. Vor allen Dingen von einer höchsten Autorität von Gott. Es geht ein breiter Prozess durch unsere Gesellschaft, eine Befreiung von einer Autorität, die uns sagen will, wo es lang geht. Wir wollen selber bestimmen, wo es lang geht, was wir zu tun und was wir zu lassen haben. Auf der anderen Seite kriecht aber Angst an uns hoch, wenn plötzlich keine Autorität mehr da ist, die uns Halt gibt und die uns sagt, wo die Fahrt nun wirklich hingeht. Und diese Mischung, diese quirlige Kombination zwischen Arroganz und Angst, das ist genau die Gegend, in der Gott lebt. Wir alle suchen Freiheit und meinen damit oft auch nur Schrankenlosigkeit. Wir wollen selbst bestimmen, was wir zu tun und zu lassen haben. Und letztlich können wir es eigentlich nicht, weil wir nicht die Fähigkeit dazu haben. Wir alle fürchten uns vor dieser Freiheit, die wir suchen, weil wir damit auch jede Art von Geborgenheit und Sicherheit des Weges abgeschafft haben. Die erste Antwort auf unsere Frage des Themas heißt also, es gibt Risiken und Chancen. Die Risiken kommen automatisch, die Chancen müssen wir suchen. Viele Chancen, die in der Zukunft auf uns zukommen werden, sind nicht leicht erkennbar. Viele Chancen kommen in Form von Problemen auf uns zu. Und wir werden viele Probleme auswickeln müssen wie Pralinen und entdecken dann innen drin eine Chance. Manchmal nimmt es Mut zum Auswickeln. Manchmal wickeln wir auch etwas aus, was ein paar Nummern zu groß ist für uns. Aber auch das müssen wir lernen. Wir müssen lernen, Probleme auszuwickeln, um den Kern der Chance in dem Problem zu sehen. Es gibt kaum Probleme auf der Welt, wo nicht innen drin eine Chance verborgen ist. Wenn wir bereit wären, eine höchste Autorität ins Spiel zu bringen, bei all diesen Dingen, über die wir hier jetzt im Augenblick reden, dann stehen wir schlussendlich vor dem Gott, der diese Welt gemacht hat und der sie erhält und der sie schlussendlich auch einmal richten wird. Und dann steht auch unser Thema in einem ganz anderen Licht da. Diese Frage nach einem helfenden Beitrag der Christen ist also durchaus nicht abwegig. In einem Artikel im Magazin Der Spiegel, dem man ja nun nicht den Versuch einer christlich-missionarischen Einflussnahme unterstellen kann, stand vor einiger Zeit mal ein interessantes Essay zu lesen, und zwar während der zweiten Ölkrise. Da schrieb einer der Redakteure des Spiegels. Ich darf Ihnen mal ein paar Sätze daraus vorlesen. Die Christen im späten Imperium Romanum erregten Anstoß und Spott mit ihren merkwürdigen Heiligen, ihren strengen Diätvorschriften und wunderlichen Weltvorstellungen. Die Christen ahnten oder sahen die Krise nur voraus und stellten sich bei Zeiten darauf ein. Sie entwickelten eine Ideologie für bescheidene Leute und für bescheidenere Zeiten. Eine Ideologie, die dem Seelenheil einen höheren Wert beimaß als dem kaum mehr erreichbaren äußeren Erfolg des Einzelnen. Und siehe da, die neue Moral, die Selbstbescheidung und der Gemeinschaftsgeist der Gefolgsleute des Erlösers erwiesen sich in der bösen Welt als eine äußerst erfolgreiche Überlebensstrategie. Die Christen waren es und niemand sonst, die aus den Wirren der antiken Übergangsepoche als Sieger auftauchten und ganz Europa geistlich eroberten, schreibt der Spiegel. Frage, könnte so etwas noch einmal wieder passieren? Könnte es nochmals wieder passieren, dass die Christen Europa geistlich erobern? Wenn das nicht der Fall sein wird, wer wird dann Europa geistig erobern? Die Erfahrung sagt uns, dass es nie so etwas wie ein geistiges Vakuum gegeben hat. Es war immer jemand da, der Macht ausübte. Immer. Eine wichtige Antwort auf die Frage ist die, unsere größten Chancen sind immer unsere richtigen Entscheidungen. Ich darf noch mal fragen, wenn das biblische Christentum nicht zur geistigen Mitte Europas wird, was wird es dann sein, was uns Kraft gibt? Wir werden viel Kraft brauchen. Am 16. Dezember letzten Jahres stand ein interessanter Artikel in der Washington Times. Die Überschrift dieses Artikels hieß: Europäer wollen selbst bekannte Religionen für ungesetzlich erklären. Am 7. Dezember hat das Europäische Parlament eine Arbeit aufgenommen, gefährliche Sekten zu dokumentieren. Vorausgegangen war ein intensiver Druck eines größeren Netzwerks von Psychiatern, Rechtsanwälten, Journalisten, Herausgebern und sozialistischer Gruppen, die darauf drängen, in Europa öffentliche religiöse Aktivitäten abzuschaffen. Es liegen Vorschläge auf dem Tisch, die sogenannten Sekten verbieten soll, das geistige Leben von Menschen zu kontrollieren, Bankkonten zu eröffnen und öffentliche Veranstaltungsräume zu mieten. Verschiedene Länder Europas haben bereits Anti-Sektenlisten erstellt, auch Deutschland. Die schlimmste ist in Belgien und in Frankreich ist auch nicht gerade zimperlich. In diesen Listen finden sich jetzt bereits folgende Gruppierungen: Baptisten, Mormonen, Quäker, CVJM, Opus Dei, Campus Crusade, verschiedene katholische Organisationen, und gehen Sie davon aus, dass die IVCG auch drinsteht. Danach wäre also Präsident Clinton als Southern Baptist ein gefährlicher Sektierer. Es ist interessant, dass der Europäische Rat, der ja auch osteuropäische Länder dabei hat, als Leiter der Europäischen Sektenkommission den früheren rumänischen Minister für religiöse Angelegenheiten eingesetzt hat, das heißt einen kommunistischen Atheisten. Ich möchte Sie nur bitten, hellwach zu sein, was derzeit in unserem Teil der Welt vorgeht. Wir müssen hellwach sein. Lesen Sie nicht nur Zeitungen. Versuchen Sie auch sonst Informationen zu beschaffen. Aber darüber hinaus möchte ich Sie sehr herzlich bitten, sind Sie sehr kritisch und sehr wählerisch in Hinsicht darauf, wohin Sie Ihre Erwartungen richten. Erwarten Sie wenig von Politikern, erwarten Sie viel von Gott. Es war Jesus, der immer wieder mal sagte, seid hellwach. Das sieht sich wie ein roter Faden durch all seine Reden hindurch. Politiker sagen uns das nicht. Haben Sie schon mal einen Politiker sagen hören, dass wir hellwach sein sollen? Wer Wachheit auf sich lenkt, der muss das auch aushalten können. Darf ich das nochmal sagen? Wer Wachheit auf sich lenkt, muss das auch aushalten können. Jesus konnte das aushalten. Lassen Sie mich jetzt an dieser Stelle mal ein paar grundsätzliche Dinge sagen über das biblische Christentum. Vielleicht ein paar Dinge, an denen Sie zum Teil etwas schlucken werden. Aber um den christlichen Glauben, wie er uns in der Bibel dargestellt wird, in seinem zugleich fordernden und helfenden Wesenskern richtig zu verstehen, müssen wir uns einige Zusammenhänge randscharf vor Augen halten. Ich bitte Sie sehr herzlich, bevor Sie etwas annehmen, lernen Sie kennen, was Sie annehmen. Und bevor Sie etwas ablehnen, lernen Sie kennen, was Sie ablehnen. Das biblische Christentum war immer eine Herausforderung. Es war auch besonders eine Herausforderung für denkende Menschen. Der christliche Glaube ist eine herausfordernde Angelegenheit, weil sein Begründer sehr herausfordernd war. Und wenn wir uns heute in unserer Situation nicht mehr herausfordern lassen, dann werden wir Schwierigkeiten haben. Wir müssen uns herausfordern lassen. Wir können nicht weglaufen vor Herausforderungen. Die IVCG ist angetreten, Menschen herauszufordern. Wir machen überhaupt keinen Hehl daraus. Und sie setzt eigentlich das nur fort, was Christus damals auch tat. Jesus Christus hatte eine wunderliche Art, mit Menschen umzugehen. Er hat die Zufriedenen geplagt und die Geplagten zufrieden gemacht. Das war etwas sehr Ungewöhnliches, das hat sonst niemand getan. Aber er hat damit die Dinge in Bewegung gebracht. Wenn Sie das mal so auf sich einwirken lassen im Neuen Testament, dann kriegen Sie sehr schnell den Eindruck, dass er etwas sehr Ungewöhnliches tat. Er hat den Anständigen zugesetzt und den Sündern Vergebung zugesprochen. Er hat die Gesunden für krank erklärt und die Kranken gesund gemacht. Er hat die Sehenden für blind erklärt und die Blinden sehend gemacht. Er hat die Schriftgelehrten für dumm erklärt und den einfachen Leuten das Reich Gottes erklärt. Das konnte ja nicht gut gehen. Wo immer er auftrat, hat er polarisiert. Jede Begebenheit, die uns das Neue Testament überliefert, wo Jesus auf Menschen trat, nimmt den gleichen Verlauf. Nach kurzer Zeit ist die Gruppe, mit der er zusammen ist, polarisiert. Die eine Hälfte ist höchst fasziniert, die andere Hälfte ist höchst irritiert. Und wo immer auf dieser Welt von Jesus geredet wird, findet der gleiche Prozess statt. Und wenn wir heute Abend über Jesus reden, wird auch das gleiche hier sein. Ein Teil wird fasziniert sein, ein Teil wird irritiert sein. Wo diese Polarisierung nicht stattfindet, ist keine geistliche Wirkung da. Geistliche Wirkung ist an diese Polarisierung gebunden. Wenn Sie sich das anschauen, wie Jesus damals in die Weltgeschichte eintrat, dann kriegen Sie sehr schnell mit, hier tritt jemand an, der Chancen anbietet. Unglaubliche Chancen, die nicht alle Leute gleich als Chancen wahrgenommen haben, das muss ich sagen. Lassen Sie mich mal ein paar ganz grundsätzliche Wahrheiten hier ganz fast plakativ darstellen, wie sie uns die Bibel darlegt. Sagen wir mal, ein Kern dessen, was biblische Botschaft ist. Ich denke da besonders an drei Dinge, die für dieses Thema relevant sind. Da wird uns zunächst mal gesagt, die Welt, in der wir leben, ist kein freiheitlicher, neutraler, spannungsloser, herrschaftsloser Raum. Die Bibel sagt, die grundsätzlichen Machtpositionen dieser Welt sind für alle Zeit besetzt. Nicht von zwei großen Wirtschafts- oder Militärblöcken, sondern von Himmel und Hölle. Von einem Schöpfer und von einem Zerstörer. Von Gott und von seinem Widersacher, den die Bibel Satan nennt. Das Zweite, was uns die Bibel sagt. Ich als Mensch habe die Entscheidungsalternative, unter welcher Herrschaft ich leben will. Entweder unter der des Schöpfers oder unter der des Zerstörers. Und die Bibel sagt auch, dass die bewusste Entscheidung für den einen eine bewusste Entscheidung gegen den anderen bedeutet. Sie haben wieder diesen polarisierenden Ansatz. Und das Dritte, wird uns auch gesagt, damit begebe ich mich entweder unter die Herrschaft eines wütenden Verlierers, der will, dass ich auch verliere. Satan wird uns beschrieben in der Bibel als ein schlussendlicher Verlierer. Ich möchte aber auf alle Fälle am Schluss auf der Seite des Gewinners sein. Oder, sagt die Bibel, ich begebe mich unter die Herrschaft eines triumphierenden Gewinners, Christus, der will, dass ich auch gewinne. Genauso wird es uns dargestellt. Und diese Entscheidung, welche Herrschaft ich akzeptiere, hat weitgehende Konsequenzen, sagt uns die Bibel. Wer sich für Christus entscheidet, steht da, entscheidet sich für eine Autorität, die meine Freiheit will. Und Freiheit ist sehr anspruchsvoll. Meine Damen und Herren, erklären Sie jemand, was Freiheit bedeutet, in der Regel will er sie dann nicht mehr. Und das Zweite ist, wer sich nicht für Christus entscheidet, landet damit automatisch bei einer Autorität, der meine Bindung will. Und es ist sehr viel gemütlicher, in Bindungen zu leben, als in Freiheit. Es gibt ein großes Musterbeispiel für diesen Fall, Russland. Und diese drei grundsätzlichen Wahrheiten sind uns in der Regel irgendwie verdunkelt. Sie werden auch ganz selten in dieser kontrastreichen Form gepredigt. Ich darf nochmal auf diese drei Dinge eingehen. Zunächst mal, Wir haben in der Regel ein naives Verständnis von Freiheit und Neutralität. Wir nehmen an, dass wir Menschen persönlich ohne Fremdbeherrschung leben könnten, frei. Und dass wir Mächten gegenüber neutral bleiben könnten. Das ist naiv. Wenn Gott ist, ist er eine Macht. Und ich kann nicht einer Macht gegenüber neutral bleiben. Das ist absurd. Es geht nicht. Ich glaube, dass es in dieser Welt überhaupt nie Neutralität gegeben hat. Und wenn es Länder gibt, die sich für neutral hielten, wie zum Beispiel die Schweiz und Österreich, dann hat das nur deshalb funktioniert, weil sie immer starke Nachbarn hatten, die dafür sorgten, dass diese Neutralität auch intakt blieb. Ich glaube nicht, dass es jemals etwas wie wirkliche Neutralität gegeben hat. Das Zweite. Wir haben in der Regel ein naives Verständnis von der Möglichkeit persönlicher Lebensgestaltung. Wir nehmen an, dass es keinen kompromisslosen Konflikt zwischen Gott und seinem Widersacher gibt und dass niemand uns bedrängt zu einer grundsätzlichen Entscheidung. Auch das ist wirklichkeitsfremd. Diese Macht, unter der wir stehen, bedrängt uns zu einer grundsätzlichen Entscheidung. Und wir werden damit leben müssen. Und das Dritte, wir haben in der Regel ein naives Verständnis von letzter Wirklichkeit. Und wir verschließen uns damit der lebensverändernden Möglichkeit, für alle Zeiten auf der Seite des Gewinners zu sein, auf der Seite von Christus. Und damit verzichten wir dann auch auf Geborgenheit und siegreiches Leben. Ich muss sagen, wie schade, und ich meine das wirklich, wie schade, dass so viele Menschen aus diesem umwerfenden Angebot Gottes, auf der Seite des Siegers über Tod und Teufel sein zu können, eine farblose Religion gemacht haben. Wie schade. Eine unendliche Tragik. Nochmal, unsere größten Chancen sind unsere richtigen Entscheidungen. Wenn wir uns noch einmal diese Zusammenhänge vor Augen halten, von denen ich am Anfang sprach, dann hat es den Eindruck, dass uns Europäern größtenteils vier wichtige Dinge abhanden gekommen sind. Und wir müssen versuchen, sie wiederzufinden. Was uns abhanden gekommen ist, ist einmal ein begründeter Zukunftsmut. Zweitens eine grundsätzliche Dankbarkeit. Drittens eine intelligente Opferbereitschaft. Und viertens eine couragierte Änderungsbereitschaft. Lassen Sie mich nur zu diesem letzten Aspekt, zu dieser couragierten Änderungsbereitschaft zum Schluss noch ein paar Takte sagen. Wie könnten wir Zugang finden zu einer Art couragierter Änderungsbereitschaft? Ich meine nicht, dass wir die Welt ändern, sondern wie schaffen wir es, dass wir uns selbst ändern? Wir alle ahnen ja irgendwie, dass wir so wie bisher nicht weitermachen können. Das sagen uns nicht nur unsere Kinder, das glauben wir selber auch schon. Was unsere gesamte verwöhnte Konsum- und Genussgesellschaft dringend notwendig hätte, wäre so etwas wie einen geistigen Quantensprung, wenn ich das mal so formulieren darf. Aber wie könnte so etwas entstehen? Wie könnte es zu einem geistigen oder moralischen Quantensprung kommen, dass wir herausspringen aus dieser Welt der Annehmlichkeit, die uns so festhält? Wenn ich mich in meiner eigenen Wissens- und Erfahrungswelt umschaue, dann finde ich nur einen einzigen Lebensbereich, in dem solche Quantensprünge wesenhafter, tiefgreifender Änderungen im Leben von Menschen wirklich passieren und dauerhafte Änderungen zur Folge haben. Das sind immer die Lebensbereiche, wo Menschen Gott begegnen. Alle Begegnungen, die uns in der Bibel beschrieben werden, wo Menschen Gott begegnen, hatten alle den gleichen Ausgang. Alle diese Menschen waren zutiefst erschüttert. Und aus dieser Erschütterung heraus kamen diese geistigen Quantensprünge. Ich kenne sehr viele Menschen, auch in meiner Berufswelt, die diese Begegnung mit dem lebendigen Gott hatten, zutiefst erschüttert wurden und von einem Tag zum anderen ein neues Leben begannen. Ich habe sie vorher gekannt und ich habe sie hinterher gesehen und die Änderungen waren bleibend. Ich selber bin das Produkt einer solchen Änderung. Ich stamme aus keinem religiösen Elternhaus, für mich hat Gott nie etwas bedeutet. Und ich habe einen Tag in meinem Leben erlebt, wo ich diese tiefe Erschütterung selbst erlebt habe und ein Leben begonnen habe, was so neu ist, dass ich mich an das andere kaum noch erinnern kann. Lassen Sie mich mal versuchen, das ein wenig zu illustrieren. Ich möchte mal einen Bericht vorlesen über eine wahre Begebenheit, aufgezeichnet im Neuen Testament, eine Begegnung zwischen zwei Männern nachts in Jerusalem. Wenn Sie das schon mal gelesen haben, dann versuchen Sie mal so zuzuhören, als hätten Sie es noch nie gelesen. Es steht in Johannes 3. Zu dem Thema, wie kann sich ein Mensch grundlegend ändern? Einer von den Männern des jüdischen Gerichtshofes war der Pharisäer Nikodemus. Mitten in der Nacht kam er heimlich zu Jesus und sagte, Meister, wir wissen, dass Gott dich als Lehrer zu deinen Taten beweisen, Gott ist mit dir. Sehr forsch, sehr selbstbewusst. Darauf erwiderte Jesus, ich sage dir eins, Nikodemus, wer nicht neu geboren wird, kann nicht in Gottes Reich kommen. Verständnislos fragte der Pharisäer, was meinst du damit? Wie kann ein Erwachsener neu geboren werden? Er kann doch nicht wieder in den Mutterleib zurück und noch einmal auf die Welt kommen. Aber Jesus wiederholte nur, eine andere Möglichkeit gibt es nicht. Wer nicht umkehrt und durch Gottes Geist neu geboren wird, kann nicht in Gottes Reich kommen. Ein Mensch kann immer nur menschliches, vergängliches Leben zeugen. Aber der Geist Gottes gibt das Neue, das ewige Leben. Wundere dich deshalb nicht, wenn ich dir gesagt habe, ihr müsst neu geboren werden. Aber wie soll das nur vor sich gehen, fragte Nikodemus noch einmal. Und Jesus erwiderte, du bist doch einer der anerkannten Gelehrten hier in Israel, du müsstest das doch eigentlich verstehen. Dahinter war die Frage, warum kommst du eigentlich? Aber dann setzte er noch nach und sagte Nikodemus, hör gut zu. Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab. Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Gott hat seinen Sohn nicht zu den Menschen gesandt, um über sie Gericht zu halten, sondern um sie vor dem Verderben zu retten. Wer an ihn glaubt, der wird nicht verurteilt werden. Das ist eine gewaltige Geschichte. Eine höchst bemerkenswerte Begebenheit, die sich dort historisch zutrug. Lassen Sie die Brisanz dieser Aussage doch mal für einen kurzen Augenblick auf sich einwirken. Ich möchte nur ein mögliches Missverständnis hier ausräumen. Wenn hier von Wiedergeburt geredet wird, dann meine ich damit nicht solche Sachen wie Reinkarnation. Ob ich schon mal als V oder als Kaiser von China auf der Welt war, das finde ich nicht so interessant. Vor einiger Zeit hatte Liz Taylor ein Presseinterview in Hollywood gegeben und sie hat bei der Gelegenheit gesagt, sie wäre schon 7-mal auf der Welt gewesen. Daraufhin schrieb einer der Journalisten am nächsten Tag, so sieht sie auch aus. Und das war das war nicht sehr charmant, aber es beendete das Thema. Lassen Sie mich bitte mal versuchen, das, was ich Ihnen eben vorlas, in unser heutiges Leben zu übersetzen. Und lassen Sie mich bitte mal versuchen, Ihnen diese einzigartige Chance vor Augen zu malen, die uns hier angeboten wird. Was spielt sich hier ab? Mitten in der Nacht bekommt dieser Jesus von Nazareth plötzlich Besuch. Vielleicht schlief er ja schon, ich weiß es nicht. Und wer kommt da? Wer hat es da so eilig? Und vor allen Dingen, wer hat so viel Angst, dass er zu einer Tages- oder Nachtzeit kommt, wo die anderen seinen Besuch nicht bemerken? Nikodemus war wahrscheinlich ein Jurist, ein hoher Staatsbeamter, ein Profi, ein Intellektueller, ein Gelehrter, ein Mann, der in der Gesellschaft von Jerusalem sicher etwas bedeutete. Wenn er heute leben würde, gehört er sicherlich zur Zielgruppe der IVCG, bin ich fest davon überzeugt. Aber wie kommt es, dass ein so kompetenter und profilierter Mann keine Zivilcourage hat und seine Fragen nicht öffentlich stellt? Sie kennen die Antwort. Es hätte seiner Karriere geschadet. Alles genau wie damals, genau wie heute. Die obere Gesellschaftsschicht toleriert es nicht, wenn sich einer von ihnen wirklich für Jesus interessiert. Kennen wir alle. Es hat sich nichts geändert. Aber eine gute Eigenschaft hatte dieser Nikodemus. Neugier. Eine wunderbare Eigenschaft. Wenn Sie Ihren Kindern irgendetwas mit auf den Weg geben wollen, für einen Weg in die Zukunft, geben Sie ihnen mit, sie sollen neugierig sein. Sie sollen sich für alles interessieren, was sich da so um sie herum abspielt. Nikodemus war neugierig. Er wollte dahinter kommen, was sich hier abspielte. Und dazu musste er diesen merkwürdigen Rabbi aus Galiläa doch irgendwann mal persönlich kennenlernen. Jesus fängt seine zur Show getragene Sicherheit im Gespräch mit etwas Ironie auf. Und er sagt zu Nikodemus: Du bist doch einer der großen Leute hier. Du müsstest das doch eigentlich alles verstehen, Nikodemus. Wie kommt das, dass du solche Fragen fragst? Aber dann bringt Jesus den alles entscheidenden Punkt ins Spiel, der damals alles entschied und der heute alles entscheidet. Er sagt, wer nicht neu geboren wird, kann von Gott nicht akzeptiert werden. Take it or leave it, Nikodemus. Fasse es, wer es fassen kann. Diskutiert hat er es nicht, erklärt hat er es auch nicht. Und jetzt möchte ich Sie alle mal mitnehmen zu einem großen Sprung. Nehmen Sie mal diese Aussage von der Notwendigkeit einer neuen Geburt und stellen Sie das mal mitten hinein in unsere Gegenwart. Wenn Sie heute irgendwo in eine Diskussion hineingeraten, wo Menschen zusammen sind und sich darüber unterhalten, wo, wie wir angesichts dieser vielen Umbrüche und Änderungen in unserer Welt, was wir da eigentlich tun müssten, dann können Sie sicher sein, dass irgendjemand nach einiger Zeit den Begriff alternativ ins Spiel bringt. Alternativer Lebensstil, alternative Energien, alternative Landwirtschaft, Sie kennen das alles. Wissen Sie, was alternativ heißt? Der Begriff leitet sich vom lateinischen Alternatus ab und heißt so viel wie anders geboren, neu geboren, wiedergeboren. Noch einmal starten in ein neues Leben hinein, mit einer neuen Wesensart und einer neuen Denkweise. Das ist alternativ. Das ist alternativer Lebensstil und von dem redet Jesus hier. Noch einmal starten können, einen neuen Nullpunkt setzen, einen neuen Anfang. Wie viele Menschen möchten das? Lieben gerne. Und das konnte Nikodemus nicht begreifen. Das können kluge Leute heute auch nicht begreifen. Wenn Sie mich fragen würden, wie das geht, ich weiß es nicht. Ich kann das auch nicht begreifen. Ich glaube, es ist auch gar nicht so wichtig, dass wir begreifen, was sich hier abspielt und wie sich das abspielt. Wichtig ist nur, dass wir ganz und gar begreifen, dass uns hier die einzige wirkliche, in der bisherigen Wirklichkeit erprobte Überlebenschance angeboten wird. Es gibt es und es funktioniert. Man kann noch einmal von vorne anfangen. Man kann noch einmal von vorne anfangen. Ich selber bin mit 27 Jahren noch einmal von vorne angefangen. Ich kenne Leute, viele, selbst in Vorstandsetagen, die noch einmal von vorne angefangen sind. Das hat ihr Leben gravierend verändert. Und das bietet Jesus an. Dass wir uns das nicht vorstellen können, das ist eine Frage unseres kleinen Gehirns, nicht eine Frage der Größe der Botschaft. Als ich neulich bei der EVCG in Frankfurt war, hatte man mir einen Herrn zur Linken an meinen Tisch gesetzt. Und er fragte mich, können Sie sich noch erinnern an den 20. Oktober 1981? Ich sagte, nein. Was war da? Ich sagte, Sie haben offensichtlich einen Heimvorteil, den ich nicht habe. Er sagte, wirklich nicht? Das war in Hannover. Ich sagte, nein, ich weiß wirklich nicht. Er sagte, es war ein Abend wie dieser. Sie haben für mich gebetet und ich bin ein neuer Mensch geworden. Das hat funktioniert bis heute. Er war Vorstandsmitglied einer großen Bank. Und es ist großartig, manchmal wieder mal Menschen zu begegnen, wo man sieht, es hat funktioniert. Es geht wirklich. Und es macht andere Menschen. Und das macht diese Dinge, die ich hier tue, diese Rumreiserei und dieses Reden, so unglaublich sinnvoll, dass ich weiß, hier entstehen Dinge, die funktionieren. Was Jesus hier zu Nikodemus sagt und was er auch hier heute Abend in den Raum stellt, das ist die einzigartigste Botschaft der Welt. Die hat sonst niemand. Jesus sagt, es gibt eine Alternative zu dem, was ihr da tut. Eine wirklichkeitserprobte Alternative. Ihr könnt noch einmal von vorne anfangen. Aber, das sagt Paulus dann später dazu, mit der alten Lebens- und Denkweise müsst ihr aufhören. Paulus wird nicht müde, das zu sagen, was Jesus vorher schon sagte. Er sagte, wie ihr bisher gedacht und geplant und rumgewerkelt habt, damit müsst ihr aufhören. Wie ihr bisher da Menschen manipuliert habt und gemanagt habt, damit müsst ihr aufhören. Wie ihr bisher gekauft, konsumiert und beansprucht habt, damit müsst ihr aufhören. Das geht in Zukunft nicht mehr. Schauen Sie, wenn wir wollen, dass es eine lebenswerte Zukunft für unsere Kinder gibt, dann müssen wir damit anfangen, das uns so lieb gewordene Wohlstandslebenssystem der Gegenwart bald zu korrigieren und bald zu ändern. Aber jetzt kommt ein ganz wichtiger Punkt, die innere Kraft dazu, das auch wirklich in Angriff zu nehmen, diese Änderung für jeden Einzelnen von uns, die kann nur von dem kommen, der uns gemacht hat. Ich kann mich nicht auf einen Stuhl setzen und sagen, jetzt werde ich ein anderer Mensch. Es geht nicht. Das haben schon Tausende probiert und sind total frustriert dabei geworden. Nur der, der uns gemacht hat, kann uns die Energie geben zu dieser Änderung. Nicht nur den Schub, sondern auch die Kraft, das durchzuhalten. Wir müssen uns schon an den wenden, der diese Energie hat. In der Regel haben wir die wildesten Ausreden, wenn es sich darum geht, etwas zu beenden oder etwas anzufangen. Aber ich glaube, wir sind in eine Phase unserer Geschichte gekommen, wo wir ernsthaft darüber nachdenken müssen, ob wir nicht einige Dinge ganz drastisch anders machen müssen. Und wenn das Menschen machen, die für andere Modell sind, dann kann das eine umwerfende Wirkung haben. Die Entwicklung unserer sich schnell verändernden Welt sagt uns, wir müssen uns ändern. Die Kernbotschaft des Neuen Testaments heißt, ihr müsst euch ändern. Wir haben nie eine Phase in der Geschichte unserer Welt gehabt, wo diese beiden Botschaften so zusammenpassten wie heute. Nie hat die Botschaft der Bibel von der Änderung des Menschen so gepasst und war so notwendig wie heute. Nie, nie jemals zuvor. Schauen Sie, Abende wie dieser hier heute Abend werden derzeit auf der ganzen Welt von ungefähr 7000 Gruppen christlicher Führungskräfte und Geschäftsleute veranstaltet. In circa 7000 verschiedenen Orten. Ich habe diese große und faszinierende Bewegung in allen Erdteilen kennengelernt, an allen Teilen der Welt. Sie hat nichts mit Kirche zu tun, nichts mit Konfession, nichts mit Religion. Sie hat nur ein einziges, starkes, alles prägende Energiezentrum, Christus. Es ist ein globales Netzwerk entstanden mit einer kraftsprengenden Mitte. Und es macht große Freude, diesem großen Netzwerk mitzuarbeiten. Diese Bewegung erreicht laufend auf der ganzen Welt ca. 500.000 Geschäftsleute und Führungskräfte. Und sie hat mehr stabilisiert, mehr in Ordnung gebracht und mehr geändert in der Welt, in der ich arbeite, wie alle Kirchen der Welt. Die IVCG ist der wichtigste deutschsprechende Teil dieser großen Bewegung. Und es ist gut, dass man diese Dinge noch tun kann. Was Sie hier erleben, ist also ein kleiner Baustein eines großen globalen Netzwerks, dessen Mitte, dessen Ziel, dessen Kraft und Energie Christus ist. Jesus Christus. Deswegen wurde vorhin schon davon gesprochen und deswegen sage ich das auch noch einmal. Und überall dort, weltweit, wo Menschen bewusst innerlich bereit werden, sich persönlich an diesen Christus anzuschließen und ihr persönliches Leben von ihm bestimmen lassen, dort entsteht immer Aufbruchstimmung. Und wenn wir irgendetwas in dieser Welt wirklich nötig haben, dann ist es eine echte, begründete Aufbruchstimmung. Wenn ich jeden Tag nur das lesen würde, was mir die Tageszeitung oder das Fernsehen servieren, dann werde ich nie zu einer Art von Aufbruchstimmung kommen. Denn dort gibt es ja keine Gründe für Aufbruchstimmung. Wir brauchen eine Aufbruchstimmung. Wir müssen einen Prozess in Gang setzen, der wegführt von dem, was wir tagtäglich erleben. Es ist schwer und leicht zugleich, eine ganz bewusste, persönliche Entscheidung für diesen Jesus Christus zu treffen. Schwer, weil sich viele Menschen nicht vorstellen können, dass es so einfach ist. Und natürlich auch deshalb schwer, weil es uns so schwer fällt, das Steuer des eigenen Lebens aus der Hand zu geben. Es ist aber auch leicht, weil es ein umwerfendes, fast unglaubliches Angebot Gottes gibt, auf das wir nur einzugehen brauchen. Und ich bitte Sie sehr herzlich, wenn Sie auf dieses Angebot nie eingegangen sind, erwägen Sie das heute Abend. Aber es muss Ihre ureigenste Entscheidung sein. Christus sagte einmal in Matthäus 11, wenn euch das Leben Mühe macht und ihr mit Problemen beladen seid, dann kommt doch zu mir, ich will euch Erquickung geben. Das ist ein unglaubliches Angebot. Paulus, der erste wirkliche Manager der neuen christlichen Kirche, dem nichts leicht gemacht wurde, wirklich nichts. Er fasst das einmal in einfache Worte in seinem zweiten Korintherbrief, in dem er seinen Freunden erklärt, wenn sich jemand Christus angeschlossen hat und ihn aufgenommen hat in sein persönliches Leben, dann ist er zu einem neuen Menschen geworden. Er hat diesen Quantensprung geschafft. Er hat jetzt diesen alternativen Lebensstil, von dem viele Menschen nur träumen können. Er hat das Alte abstreifen können, er hat noch einmal bei Null angefangen. Und mit dieser Botschaft hat er den ganzen Mittelmeerraum umgekrempelt. Er wusste immer, was er redete, denn bei ihm war wirklich viel abzustreifen. Extrem viel, mehr als bei uns. Wollen Sie das nicht auch ausprobieren? Wenn Sie noch ohne eine solche persönliche Beziehung zu Christus leben und jeden Morgen Ihr Leben und Ihr Tagewerk immer nur ganz allein schultern, dann sollten Sie erwägen, sich diesen Christus als Lebenspartner in Ihr Leben zu holen. Wirklich. Ich habe es. Es ist so etwas wie eine Eheschließung. Man nimmt einen Lebenspartner auf, mit dem man hervorragend lebt. Es erwartet Sie denn ein faszinierendes Abenteuer, was Ihr Leben unendlich bereichern wird. Ich könnte mir vorstellen, dass einige hier heute Abend vielleicht praktische Konsequenzen aus dem ziehen möchten, was wir in der letzten Stunde zusammen bedacht haben. Für diejenigen, die wirklich eine praktische Konsequenz daraus ziehen möchten, habe ich einen Vorschlag, einen praktischen Vorschlag. Ich bitte Sie, dass Sie mir gestatten, dass ich meinen Party heute Abend mit einem Gebet beende. Wir haben viel über Gott geredet, wir sollten jetzt auch zu ihm reden. Wenn es in Ihnen zu einer Gewissheit geworden ist, dass Sie Jesus Christus als persönlichen Lebenspartner aufnehmen wollen in Ihr Leben, um damit die vor Ihnen liegende Zukunft besser leben zu können, dann beten Sie einfach ein kurzes Gebet, was ich am Schluss jetzt gleich rede, still und bewusst mit, mehr nicht. Darf ich Sie bitten, Ihre Augen zu schließen? Guter Gott, Vater im Himmel, wir danken dir zunächst dafür, dass wir in einem Land leben dürfen, in dem es uns gut geht. Wir danken dir für viel Güte, für viel Zeichen unverdienter Güte. Wir danken dir für Freiheit, Wohlstand, für Schönheit. Wir danken dir dafür, für eine Fülle von Annehmlichkeiten. Wir danken dir dafür, dass wir in einem Teil der Welt leben, wo wir nur jeden Tag danken können, dass wir leben dürfen. Aber über alles danken wir dir dafür, großer Gott, dass du uns Jesus geschickt hast, deinen Sohn, der für uns etwas getan hat, was wir nie hätten tun können. Der einen Weg gefunden hat, dass wir mit unserem Leben noch einmal neu anfangen können. Der damit uns gerecht gesprochen hat vor dir und der uns anbietet, ein neues Leben zu führen. Und ich wende mich jetzt an dich, Herr Jesus Christus, auch zusammen mit den Menschen hier im Saal, die dich aufnehmen wollen in ihr Leben. Und ich bete zusammen mit ihnen zu dir, Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass du auch für mich gestorben bist, dass du auch für mich einen hohen Preis bezahlt hast, dass du für mich einen Weg geschaffen hast, dass ich mit Gott wieder in Ordnung komme. Ich danke dir, dass ich dir mein bisheriges Leben geben darf und dass du mir ein neues Leben dafür gibst. Herr Jesus, ich verzichte auf jeden anderen Weg, mit Gott zusammen zu geraten. Und ich möchte, dass du mein neuer Lebenspartner, mein Herr und Erlöser und Helfer und Begleiter bist. Ich danke dir dafür, dass ich zu dir kommen kann, wie ich bin. Und ich danke dir, dass du mir alle Schuld meines Lebens abnimmst. Und ich freue mich schon auf das Leben zusammen mit dir. Amen. Ich danke Ihnen, dass Sie mir so lange zugehört haben. Ich habe nur noch einen praktischen Kommentar. Ich weiß aus eigener Erfahrung und ich weiß das aus der Erfahrung aller Menschen, die auch Christen geworden sind, dass man einen Anfang in einen christlichen Glauben als Christ nicht ganz alleine tun sollte, weil man dabei leicht mit sich selber verhandelt. Ich möchte diejenigen bitten, die dieses Gebet eben still und bewusst mit mir gebetet haben, dass sie, bevor sie heute Abend diesen Raum verlassen, einfach bei mir vorne vorbeikommen und mir das sagen. Bitte geben Sie mir Ihre Adresse. Ich habe nur einen ganz bestimmten Gott. Ich möchte Ihnen etwas schicken. Ich möchte Ihnen einen Brief schicken und ein Büchlein, was Ihnen helfen soll bei diesen ersten Schritten in ein neues Glaubensleben. Aber bitte kommen Sie selbst. Als Sie geheiratet haben, sind Sie ja auch selbst zum Standesamt gegangen, wenn ich das richtig sehe. Ich würde mich freuen, wenn Sie mir Ihr Vertrauen geben. Und wie gesagt, ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Vergessen Sie mich, behalten Sie ihn. Ich war nur sein Sprachrohr. Danke.
In dem nun folgenden zweiten Teil unseres Vortragsabends bitte ich unseren Referenten Herrn Dr. Siegfried Buchholz, unsere anstehenden Fragen zu beantworten.
Man muss schon hart arbeiten, wenn man zu Ihnen kommt. Ich sehe das schon. Die Amerikaner sagen, there's no such thing as a free lunch. Die meisten Fragen sind Sachfragen oder Situationsfragen, aber ich habe sie versucht zu ordnen. Es ist mir nicht in der Kürze der Zeit nicht gelungen. Ich nehme sie mir einfach so vor, wie sie hier vor mir liegen. Es sind einfache Fragen dabei, wie zum Beispiel hier die erste: Wird die Einführung des Euro die Abwicklung der Geschäfte der organisierten Kriminalität zu erleichtern? Einfache Frage, ja, natürlich. Sie hebt die Geldwäsche auf zum Teil und macht den ungehinderten Transfer möglich. Die Grenzen sind zwar höher als vorher, aber sie wird sie sicher erleichtern. Die zweite Frage hat auch etwas mit Geld zu tun. Christlicher Glaube kontra Tanz ums goldene Kalb. Thema Shareholder Value, das ist natürlich ein Reizthema. Was können wir Christen gegen diese Entwicklung tun? Was sagen wir denen, die bereit wären, den Gürtel enger zu schnallen, Arbeit anzupacken, aber sehen müssen, dass der Produktionsfaktor Arbeit sich offensichtlich nicht mehr lohnt? Das ist ein sehr, sehr schwieriges Thema. Wenn wir uns mal vor Augen halten, dass man seit 6, 8 Jahren bedeutend mehr Geld mit Geld verdient als mit Arbeit, dann ist das natürlich ein schwieriges Thema. Gehen Sie mal davon aus, dass ungefähr 90% alles derzeit global bewegten Geldes keine wirtschaftliche Grundlage mehr hat, sondern reines Spekulationskapital ist. 90% alles bewegten Geldes stammt aus Spekulation und nicht mehr aus Arbeit, aus Wirtschaft. Das ist natürlich eine horrende Summe und hier ist ein Prozess in Gang gesetzt, der irgendwann mal zu einem Crash führen wird. Es gibt wenig Leute, die das heute noch abstreiten. Wie dieser Crash aussehen wird, darüber gibt es verschiedene Meinungen. Das letzte Mal, als wir einen wahrnehmbaren Crash hatten, war Mitte der 80er Jahre. Sie können sich erinnern, das war, glaube ich, 86 oder 87, ich weiß nicht ganz genau. Da verschwand innerhalb von 24 Stunden weltweit ein Börsenkapital von der Menge des gesamten Jahresbruttosozialprodukts von England. Das wurde damals noch gut abgefedert durch das Netzwerk der Banken. Das Netzwerk der Banken ist noch sehr viel enger als damals. Aber diese, sagen wir mal, globale Spielcasino-Mentalität, die sich mittlerweile eingestellt hat, die halte ich für eins der schlimmsten Dinge, die wir uns geleistet haben. Die Frage nach dem Shareholder Value ist eigentlich eine ganz intelligente Angelegenheit, aber die Frage ist immer wieder, ist das Ziel den Weg wert? Es ist klar, dass man Shareholder befriedigen muss, aber es gibt auch noch sowas wie Stakeholder. Die Diskussion ist Stakeholder oder Shareholder Value. Es gibt natürlich auch noch Arbeitskräfte, es gibt auch noch Lieferanten und Kunden und alles das. Und das sollte man nicht zu kurz kommen lassen. Es gibt ein Wort von Herrhausen, der frühere Chef der Deutschen Bank, der von der RAF umgelegt wurde, den ich persönlich für einen der besten Banker halte, den Deutschland jemals hatte. Herrhausen sagt mal in einem seiner Artikel, die meisten Probleme entstehen dadurch, dass wir die Dinge nicht zu Ende denken. Shareholder Value ist nicht zu Ende gedacht. Wenn ich sehe, wie stolz sich manche Firmen damit tun, den Shareholder Value des Unternehmens zu erhöhen, und wenn dann dabei rauskommt, was sie dafür Preise dafür bezahlt haben, dann macht das schon Angst. Und es gibt da Beispiele, die sind nicht gut. Ich erinnere Sie an die Fusion der beiden größten Schweizer Banken zur UBS, zu dieser großen Schweizer Mammutbank, zu der es immer noch nicht die letzte Zustimmung gibt, der amerikanischen Kartellbehörden, aber die wahrscheinlich wohl kommen wird. Da gehen zwei riesengroße Schweizer Banken eine Ehe ein, und die sie zu der zweitgrößten Bank der Welt machen wird. Und beides hervorragend verdiente Banken. Und innerhalb von 14 Tagen wird schon in der Schweizer Presse publiziert, dass man dann 15.000 Menschen nicht mehr braucht. Das ist etwas zu kurz. Ich hätte damit vielleicht 3 Monate gewartet, aber nicht innerhalb von 14 Tagen. Oder das ist einfach nicht klug. Das macht man nicht. Das ist nicht zu Ende gedacht. Damit irritiert man Menschen mehr und mehr. Es gab vor einem halben Jahr mal einen Spiegelartikel, da waren auf der Titelseite 2 Kurven. Der eine die Kurve des Zunahmes der Börsenwerte von Unternehmen und parallel damit eine Kurve der gefeuerten Mitarbeiter, das heißt der deutschen Arbeitslosigkeit. Und in diesem Spiegel wurde die Frage aufgeworfen, ob diese Art mit Geld und mit Menschen umzugehen nicht eine neue Art von Marxismus züchtet, der vielleicht schwieriger zu lösen sein wird als der bisher bekannte. Ich könnte mir so etwas sehr wohl vorstellen. Hier verpassen sich Unternehmensführer selber eine Art von Rolle, indem sie sich fast unter einen Zwang setzen, alles Mögliche zu fabrizieren, um den Börsenwert ihrer Unternehmen, koste es, was es wolle, in die Höhe zu treiben. Und die Fondsmanager, die also diesen Shareholder Value hochprügeln, sind mittlerweile längst zu Leuten geworden, die mehr auftrumpfen als Aufsichtsräte. Letztlich sind die Fondsmanager schon neue Art von Aufsichtsräte geworden. Nicht? Das wird, ich kann mir nicht vorstellen, dass das gut geht. Der Umgang mit dem Thema Arbeit und Arbeitslosigkeit wird das Thema Europas werden in den nächsten Jahren. Es gibt bisher keine befriedigenden Antworten darauf. Aber das Umgehen mit dem Thema Arbeit wird diese Gesellschaft spalten. Und unser Umgang mit Arbeit ist bisher dermaßen fantasielos und dermaßen schlecht und dumm, und das ist einfach horrend. Wir haben auch die Sache mit den Frühpensionen nicht zu Ende gedacht. Wir haben das alles nicht zu Ende gedacht. Wir haben einfach Sachen in Gang gesetzt, haben uns gefreut, dass sie funktionieren, und dann haben sie eine Eigendynamik angenommen, und jetzt stehen wir mit den Scherben da und wissen nicht, wie sie zusammenkehren sollen. Das wird schwierig werden. Und wann stand der zitierte Bericht im Spiegel? Wenn Sie sich das mitschreiben wollen, wer mir das gesagt hat, das war im Spiegel Nummer 15, ich weiß nicht, welcher Monat das war, im Jahr 1980, und der Spiegelredakteur war W. Bittdorf. Sie bezeichnen die Asienkrise als vorübergehend, kann sie nicht doch einen Dominoeffekt haben? Den hat sie längst. Diese Asienkrise musste kommen, sie war auch notwendig. Wir haben das eben schon bei uns am Tisch diskutiert. Diese Asienkrise entstand zum Teil dadurch, dass die wirtschaftsstarken asiatischen Länder keine staatliche Bankaufsicht haben. Das sind die großen Bankkonzerne, die stellenweise sogar Mischkonzerne sind, die sich selber kontrollieren. Es gibt dort keine Bankenaufsicht, wie wir sie in Europa haben. Und was die Japaner in den letzten zwei Jahrzehnten mit ihrem Geld gemacht haben, ist einfach unglaublich. Ich meine, das hat bisher nie jemand gemacht, so viel heiße Luft in sein Geld gepumpt. Es stand vor einiger Zeit mal damals, als eine japanische Firma das Rockefeller Center in New York gekauft haben. Da gab es ja einen Furor in Amerika. Man kauft nicht die Nationalheiligtümer des Gegners auf. Das macht man nicht. Man schont die Tempel seines Gegners. Da gab es damals mal so einige skurrile Sachen. Da wurde zum Beispiel, da hat jemand ausgerechnet, dass 100 Meter Ginza, das ist die Hauptgeschäftsstraße in Tokio, der Immobilienwert, also der Grundstückswert von 100 Meter Hauptgeschäftsstraße in Tokio, hat er den gleichen Immobilienwert wie ganz Kalifornien zum Beispiel. Das ist einfach Schwachsinn. Ich meine, diese Luftblase musste irgendwann mal platzen, und die japanischen Banken zahlen eben sehr teuer dafür. Dass das jetzt diesen Dominoeffekt hatte auf Indonesien und auf Korea und auf Thailand und Vietnam, das ist normal. Die Europäer sind da bisher relativ gut dabei weggekommen, weil wir nicht so viel Geld in Asien haben. Und es wird ja sehr viel kritisiert, dass die Weltbank da sehr großzügig da Almosen gegeben hat, was sie auch nicht hätte tun sollen. Wenn schon ein Teil der Welt, der wirtschaftlich so potent ist und so wichtig ist, solche Sachen veranstaltet, dann muss man da schon also darauf dringen, dass da Reinigungseffekte gemacht werden und nicht einfach Löcher stopfen. Und es gibt Leute, die schätzen, dass die Erholungszeit Asiens, bis sie wieder dorthin kommen, wo sie mal waren, 5 bis 10 Jahre betreffen wird. Das ist ungefähr die gleiche Zeit, die auch Südamerika hatte bei einem vergleichbaren Crash vor 10 bis 15 Jahren. Glauben Sie an die Wiederkunft Christi? Ja, natürlich glaube ich an die Wiederkunft Christi. Das ist eines der Zentralthemen der Bibel. Was hinter dieser Wiederkunft Christi steht, ist ein durchgehender roter Faden durch das ganze Buch, wo uns immer wieder gesagt wird, Gott wird das, was er angefangen hat, auch zu Ende bringen. Und das ist eine wunderbare Botschaft. Dass Gott das, was er angefangen hat, auch zu Ende bringen wird. Er wird seine Schöpfung, die er mal angestoßen hat, auch wenn wir mittlerweile zwischendurch einen Saustall herausgemacht haben, zu einer Perfektion bringen. Und für mich ist es eine wunderbare Botschaft, dass Jesus nochmal wiederkommt in diese Welt und dass alles wieder in Ordnung bringen wird, was wir kaputt gemacht haben. Und wir haben eine Menge kaputt gemacht. Das ist auch eine Botschaft dafür, dass Gott diese Welt nicht aufgegeben hat. Ich finde das eine ganz wichtige Botschaft, die mit der Wiederkunft Christi verbunden ist. Gott hat diese Welt nicht aufgegeben. Und wenn Gott sie nicht aufgibt, dann dürfen wir sie auch nicht aufgeben. Ich glaube, das ist eine unglaublich wichtige Aussage. Wir können uns nicht innerlich von dieser Welt verabschieden. Und sie sagen, es ist ein Sauhaufen, lass sie zugrunde gehen. Der Herr hat sie nicht aufgegeben, wir werden sie nicht aufgeben. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ich möchte Sie bitten, das wirklich ganz und gar zu verinnerlichen. Stichwort Frühwarnsysteme. Warum hätten wir wissen sollen, dass Globalisierung zu Kontrasten führt? Wir hätten vor der Globalisierung schon bemerkenswerte Arm-Reich-Kontraste auf dieser Welt. Darf ich Sie daran erinnern, dass die Arbeitskosten in dieser Welt mittlerweile eine Variationsbreite haben von 1 zu 100. Einfache Arbeiten, die in Deutschland 100 kosten, können Sie in einigen billigen Teilen der Welt für 1 haben. Und dieses Verhältnis von 1 zu 100 ist natürlich so gravierend, dass wenn Sie dieses System globalisieren, das heißt gegenseitig öffnen, dass Sie dann natürlich zu unglaublichen Wettbewerbsverhältnissen kommen, die kaum noch in die Hand zu nehmen sind. Es musste einfach klar sein, dass mit dem Prozess des Einleitens der Globalisierung etwas instande kam, was das Ende aller Mittelmäßigkeit hervorrufen wird, das Ende aller Gelassenheit und das Ende aller Gemütlichkeit sein wird. Das war wirklich vorauszusehen. Ich darf Sie aber daran erinnern, dass es zwei Gründe gab, dass es zu dieser Globalisierung kommen konnte. Der erste Grund ist das Verschwinden der zweiten Welt, das heißt der kommunistischen Staaten. Dadurch gab es nur noch die erste und die dritte Welt. Und der zweite Grund ist das Entstehen dieser global gut funktionierenden Informations- und Kommunikationssysteme. Nur, dass sie heute Geld, Ideen, Waren so schnell über die Welt transportieren können und Nachrichten zu ihrem eigenen Vorteil so schnell benutzen können, kommt es überhaupt zu dieser Globalisierung kommen. Warum ist nur unser Gott oder sogar nur der christliche Gott der Schlüssel zur Erneuerung der Wirtschaft und Völker Europas? Der Gott der Bibel ist der einzige Gott, den ich kenne, der Wahrheit und Liebe so kombiniert, dass wir gut dabei wegkommen. Es ist auch der einzige Ich-Du-Gott. Keiner nimmt Menschen so ernst wie er. Keiner nimmt Individuen so ernst wie er. Keiner nimmt Schuld so ernst wie er. Und keiner bringt Erlösung so deutlich zustande wie er. Und ich finde auch in keiner anderen Religion eine solche Basis zum Beispiel für ethisches Handeln wie in der Bibel. Hier wird uns ja eine Basis angeboten, wirklich zwischen falsch und richtig und gut und böse zu unterscheiden. Dieser Gott, dieser Kontraste ist schon etwas Ungewöhnliches. Ich darf Sie auch daran erinnern, dass niemand auf der Welt solche Aussagen gemacht hat, wie sie Jesus Christus sagte. Wenn Sie einem Menschen begegnen, der Ihnen sagt, Jesus von Nazareth oder Jesus Christus war ein großer Mann oder ein weiser Lehrer oder umgekehrt, der weiß nicht, worüber er redet. Weise Menschen und große Lehrer würden nie so reden, wie Jesus geredet hat. Wären viel vorsichtiger. Jesus war extrem unvorsichtig mit unseren Maßstaben gemessen. Wenn jemand zu Ihnen kommen würde, würde er sagen, ich werde die Welt richten und meine Worte gibt es auch dann, auch wenn er alles nicht mehr gibt, von dem würden Sie sich verabschieden. Das, was Jesus gesagt hat und wie er gelebt hat, das können Sie nur so einsortieren, dass Jesus entweder Gott war oder ein Verrückter, aber nie ein weiser Mann oder ein großer Lehrer. Das passt da nicht rein. Das hat er nicht. Er war eigentlich der Inbegriff eines Ideals, was wir auch in unserer Welt der Führung haben. Es hat im Dritten Reich mal in München damals eine Studentenrevolution gegeben, der Geschwister Scholl. Das war die Weiße Rose. Sogar ein Buch darüber geschrieben. Und die beiden schreiben in dem Buch, dass sie sich einen Menschentyp für die Zukunft wünschen, mit einer bemerkenswerten Kombination, mit einer Kombination von Esprit d'œuvre et cœur tendre. Diese Kombination von einem harten Geist und einem weichen Herz, das war Jesus. Harter Geist
und weiches Herz. Und so sollten alle guten Führungskräfte sein. Jesus war hart und völlig intolerant in Wahrheitsfragen. Er war unendlich barmherzig in menschlichen Fragen. Und diese Kombination macht diesen Christus so unglaublich attraktiv und so unglaublich einmalig. Diese Kombination. Ich finde in meiner Welt mehr Führungskräfte mit dem umgekehrten Kombination, mit einem weichen Geist und einem harten Herzen. Die brauchten wir eigentlich nicht so sehr. Und es sind alle diese Dinge, die mich immer wieder daran erinnern, dass dieser Christus der Bibel etwas Einmaliges ist und nicht etwas, was wir mit anderen Religionen vergleichen können. Und ich möchte Sie herzlich bitten, mir das nicht als Arroganz oder als Überheblichkeit anzurechnen. Ich möchte Sie wirklich herzlich bitten. Ich möchte nicht andere Religionen aburteilen, das ist nicht meine Aufgabe. Die nächste Frage: Ich habe mich für Christus entschieden und bin mir meiner Zukunft gewiss. Aber wie hilft das dem mir unterstellten Betrieb, der stark von einer Belegschaft abhängig ist, die in ein Korsett gepresst wird von krankmachenden Gewerkschaften, das hat jemand geschrieben, das habe ich nicht gesagt, also das hier, lügenden Politikern, jetzt schon sinkenden Brutto- und Nettolöhnen und damit verbundenen sinkende Arbeitsmotivation und geringer werdende Hoffnung auf Besserung. Das ist ein miserables Bild. Der das geschrieben hat, Sie sind in großer Gesellschaft. Sie sind in großer Gesellschaft. Auch darüber müsste man reden. Das ist einmal eine Frage der Branche, über die man arbeitet. Es haben nicht alle Branchen Zukunftspotenzial. Das ist einmal eine Frage, ob in dieser Unternehmen so etwas wie Innovation möglich ist, ob man Menschen dazu bringen kann, innovativ Dinge zu verändern. Es ist ein Problem der Führung. Führungskräfte haben immer eine Modellfunktion. Es ist auch eine Frage der dieser Führungskraft unterstellten Führungskräfte, ob es so etwas wie eine Gruppe geben würde, die dort Dinge ändern würde. Wenn Sie, die Sie das geschrieben haben, allein sind in dieser Situation, dann haben Sie einen schweren Stand. Dann sollten Sie von Gott viel erwarten. Und Sie sollten auch allen Ernstes die Frage stellen, ob das auf die Dauer der Ort ist, wo Sie sein sollten. Das ist eine schwierige Frage. Aber wenn ich die Bibel richtig lese, dann hat es immer wieder Menschen gegeben, denen Gott viel zugemutet hat. Und gehen Sie mal davon aus, Menschen, denen Gott viel zumutet, denen traut er auch in der Regel viel zu. Das ist keine Regel. Aber das ist immer wieder mal eine Erfahrung. Wie schafft man es als Christ in der führenden Gesellschaft zu überleben, ohne korrupt zu sein? Einmal ist es eine Frage, wenn Sie Führungskraft sind und so etwas fragen, ist das zunächst mal eine Frage Ihrer Gestaltungsfreiheit. Gehen Sie mal davon aus, dass die meisten Menschen, die Führungspositionen bekleiden, die ihnen zugestandene Gestaltungsfreiheit nicht ganz in Anspruch nehmen. Ich kenne viele Leute, die kommen sehr schnell mit sogenannten Sachzwängen. Wenn Sie Führungskraft sind und eine gute Leistung erbringen und Ihren Mann stehen, gesteht man ihnen in der Regel mehr Gestaltungsfreiheit zu, als sie in Anspruch nehmen. Das kann ein wenig Mut erfordern. Es geht viel mehr, als sie annehmen. Es wird ihnen auch sehr viel mehr Widerspruch toleriert, wenn sie über eine vernünftige Leistung hinlegen. Wenn sie das, was sie tun, vorzeigbar gut machen, haben sie sich auch damit das moralische Recht zum Widerspruch erworben. Und dieses moralische Recht zum Widerspruch muss man manchmal ausnutzen. Man muss das sensibel machen. Die meisten Chefs überlebt man ohnehin nur, wenn man sie mindestens zweimal im Jahr korrigiert. Ja? Wenn Sie einen Chef korrigieren, braucht es dazu zwei Bedingungen. Sie müssen es a. höflich tun und b. intelligent begründet tun. Eines von den beiden reicht nicht, das beides muss zusammenkommen. Aber die meisten Chefs nehmen Mitarbeiter nur ernst, wenn es zweimal im Jahr zu einem Widerspruch kommt. Sonst denkt er, der könnte alles mit ihnen machen. Das Risiko sollten sie nie eingehen. Das ist gefährlich. Alternativ, von neuem geboren werden, ja. Aber wie alternativ leben in einer starken und frechen Welt? Ja, das ist ein gutes Thema. Ich kann das nur so tun, indem ich immer wieder erlebe, dass der Gott, auf den ich mich eingelassen habe, mir hilft. Das Einzige, was Gott von denen erwartet und verlangt, die sich mit ihm auf den Weg machen, ist deren Zustimmung. Mehr nicht. Nur unsere Zustimmung. Ich habe so viel Punkte in meinem Leben erlebt, wo er dann, als er meine Zustimmung hatte, das Problem wegnahm. Ich kann mich erinnern, wenn ich Ihnen das mal, ich hoffe, ich langweile Sie damit nicht, als ich damals Christ wurde, hatte ich ein umwerfendes Erlebnis von dem Wesen Gottes. Und das hat etwas mit der Beantwortung dieser Frage zu tun. Ich habe Chemie studiert, 10 Jahre lang, das ist ein sehr teures Studium. Ich hatte keine Eltern, die so reich waren, dass sie mir ein ganzes Studium bezahlen konnten. Und ich habe in allen meinen Semesterferien in der Industrie gearbeitet, auch am Hochofen gearbeitet, im Zirkus, war alle möglichen Dinge gemacht. Hat mir Mord Spaß gemacht. Ich möchte das nicht missen heute. Und in diesen Semesterferien, vor diesem Glaubenserlebnis, habe ich bei der Firma Siemens gearbeitet in Erlangen, im Labor. Und ich habe natürlich relativ schnell mitgekriegt, die hatten mehr Glassachen und Chemikalien, als sie nötig hatten. Und ich hatte weniger, als ich nötig hatte. Also habe ich einen Ausgleich herbeigeführt. Und ich hatte keinerlei schlechtes Gewissen dabei, weil ich so weit links angesiedelt war, dass ich das rechtfertigen konnte. Und dann kam diese Sache, dass ich diesen Jesus Christus kennenlernte. Und 2 oder 3 Wochen nach meiner Glaubensentscheidung für Christus kam eine Botschaft in meinen Kopf. Immer mehr. Geh hin, bring die Sache wieder in Ordnung. Die kam am Tage, die kam nachts, die kam immer wieder. Geh hin, bring das in Ordnung. Ich habe mehrere Male vor dem Verwaltungsgebäude in Erlangen gestanden, habe gesagt, Herr, muss das wirklich sein? Die Frage kam wieder, geh hin, bring das in Ordnung. Damals herrschte in Deutschland noch sowas wie Ordnung. Man konnte kein Examen machen, wenn man vorbestraft. Heute ist das ja alles sehr viel lockerer und wir nehmen die Sache nicht mehr so ernst. Aber damals haben wir das schon noch ernst genommen. Und ich habe mit Gott argumentiert, muss das wirklich sein? Bis eines Tages die Botschaft nicht mehr kam. Es redete keiner mehr. Da wusste ich, Gott hatte aufgehört zu reden. Da bin ich hingegangen, weil ich das nicht wieder verlieren wollte, was ich hatte. Dann musste ich noch eine sehr agile und intelligente Sekretärin übersteigen, die partout wissen wollte, was ich da wollte. Ich habe gesagt, das kann ich Ihnen wirklich nicht sagen. Denn ich habe mich gleich anmelden lassen bei demjenigen Vorstandsmitglied, der für Forschung und Entwicklung zuständig war. Denn ich dachte, wenn du in der Mitte dich ansiedelst, wirst du wieder rauf oder runter geschoben. Das bringt es ja nicht. Das habe ich mittlerweile auch in meinem ganzen Berufsleben immer wieder kennengelernt. Wenn man nicht oben einsteigt, bringt man es zu nie was. Und dann kam ich in die Zimmer von diesem Vorstandswissenschaftler da, großes Zimmer, große Teppiche, Palmen, Ledermöbel, wie so diese Dinge aussehen. Und als ich in dieses Zimmer trat, sah ich neben ihm stehen den Chemiker, bei dem ich 2 Monate gearbeitet hatte und den ich menschlich sehr schätzte. Die Demütigung war absolut vollkommen. Ich sage, Herr, muss auch das noch sein? Auch das muss noch sein. Beiden waren sehr freundlich und haben gesagt, was können wir für Sie tun? Da habe ich gesagt, naja, ich habe jetzt 2 Monate gearbeitet und in dieser Zeit habe ich bei Ihnen Glassachen und Chemikalien im Wert von ungefähr 600 Mark gestohlen. Das war damals ein Haufen Geld. Ich sage, ich bin in der Zeit, seit ich nicht mehr bei Ihnen bin, Christ geworden. Gott hat mein Gewissen geschärft, er hat mir vergeben, aber er hat mir gesagt und klar gemacht, dass ich die Sache mit Ihnen auch ins Reine bringen soll. Wie kann ich das tun? Dann war 2 Minuten Schweigen, weil die beiden nicht wussten, was sie mit dem Thema anfangen sollten. Sowas war in dem Raum offensichtlich noch nie diskutiert worden. Und dann stand der oberste Chef auf, sagte, das ist sehr anständig, dass Sie gekommen sind, das ist in Ordnung, vergessen Sie das, ich wünsche Ihnen alles Gute für die Zukunft. Auf Wiedersehen. Als ich aus diesem Haus rauskam, habe ich auf der Straße einen Luftsprung gemacht. Einmal, weil es das erste Mal in meinem Leben war, dass ich einen Sieg über mich selbst errungen hatte. Andere Menschen zu besiegen, ist eine tolle Sache. Sich selber zu besiegen, ist ganz was anderes. Und zum zweiten Male, weil ich einen bemerkenswerten Gott kennengelernt hatte. Dieser Gott von Esprit Dieu et Coeur Tendre. Er wollte nur meine Zustimmung, dass ich hinging und die Sache, und dann brachte er das Thema weg. Und dieser Gott, diese Kombination nicht debattierbare Heiligkeit auf der einen Seite und grundloser Barmherzigkeit auf der anderen Seite. Solch einen Gott hätte ich mir nie vorstellen können. Und das hat mich umgehauen. Das hat mich wirklich umgehauen. Diesen Gott fand ich schon faszinierend. Und einen solchen Gott habe ich in Gesprächen mit Menschen, die an andere Götter glaubten, nie kennengelernt. Und deshalb glaube ich, dass dieser Gott der Bibel ein ungewöhnlicher Gott ist, der sich mit anderen nicht vergleichen lässt.